So, Daniel 11. Wir haben aufgehört in Vers 30. Genau. Heute ist zum Glück nicht so viel, was ich vorlesen muss wie letzte Woche. Von daher lasst uns das heute zu Ende bringen. Vers 31. Oder? Ja. Es werden auch seine Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Groll der Verwüstung aufstellen. Haben letzte Woche gesehen, hier geht es um Antiochos, ein König, einer der brutalsten Könige, der gegen Israel gekämpft hat. Letzte Woche haben wir gesehen, dass er, ich glaube, das war Ägypten, ne? Gegen Ägypten verloren hat. Ich lese mal vor, aus Zypern kam ägyptischen römischer Flotte, blablabla. Ja, genau. Hat er verloren. Ist voll zornig auf dem Rückweg nach Hause, nach Syrien, über Israel hergefallen. Und da ist er gerade mit seinen Truppen. Gott hat es alles vorhergesagt, 400 Jahre vorher, 300 Jahre vorher. Es kommt drauf an, wo man gerade befindet sich in der Stelle. Jetzt muss ich nochmal lesen, bin ich raus. Vers 31. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Groll der Verwüstung aufstellen. Und die Geschichtsschreibung schreibt hier, dass Antiochos mit seinen Soldaten den Tempel abschirmten, jeglichen Gottesdienst absetzten, dass sie gleichzeitig die Stadt angriffen, am Sabbat Männer, Frauen und Kinder töteten, den Tempel schändeten, die Beschneidung verboteten, verboteten, Verbote. Sie verboten Beschneidung. Naja, gut. Und auch das tägliche Opfer durfte nicht gemacht werden. Also im Endeffekt ist er reingekommen und hat dem Volk, Gottesvolk, den Juden verboten, ihren Gottesdienst zu führen, ihren Gott anzubeten. Ja, aber nicht nur das, sondern sie opferten auch ein Schwein auf dem Altar und besprengten den Altar mit Schweinebrühe. Und das hieß, der war unrein und konnte sowieso nicht mehr drauf geopfert werden. Und am 15. Dezember 167 vor Christus, da richteten die Syrer das Götzenbild Zeus Olympios in den Tempel. Und dass dieser Groll der Verwüstung. In Matthäus 24, Vers 15 spricht auch Jesus davon. Ich will es jetzt nicht vorlesen. Könnt ihr zu Hause machen, wenn ihr wollt. Aber da sagt er auch, dieser Groll der Verwüstung und dieser König hier, diese Zeit, das ist für den Antichristen, für die letzten 7 Jahre der Welt, so wie es in der Offenbarung steht. Und der König der Juden, wenn du es so willst, in der ersten Zeit, der Antichrist, der wird auch einen Groll der Verwüstung aufstellen in den Tempel, den er bauen wird für die Juden wieder, um sich anbeten zu lassen. Und ja, und dann werden die Juden ihre Augen geöffnet und sie werden erkennen: Oh nee, das ist nicht unser Messias. Das war doch Jesus, der Jeschua. Vers 32. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Da waren kompromissbereite Juden, die er verführt hat durch Mächeleien und Geschenke und die sich auf Antiochos Seite stellten. Das war's. Das ist schade. Ja. Aber es war schon immer ein Gottesvolk so und bei den Menschen, dass nicht jeder unbedingt Gott als Zentrum setzen will in sein Leben, sondern sich oder irgendwas anderes. Ne? Ich kenne es ja von meinem Herz, ihr wahrscheinlich auch oder ihr wahrscheinlich nicht, aber ich kenne es von mir so, dass Gott oft nicht auf dem Thron sitzt in meinem Herzen und Chef ist, sondern ich auch manchmal gar nicht nach ihm frage oder seinen Willen suche, sondern einfach selbst entscheide. Dass ich auch manchmal Kompromisse eingehe, alles nur im Kleinen. Na, aber wer einen kleinen Kompromiss eingeht und nicht umdreht und Buße tut, und es in Ordnung bringt mit Gott, so, der geht auch den nächstgrößeren Kompromiss. Ne? Und Irgendwann fällt es halt in Sünde. Manche fallen leider ab vom Herrn. Deswegen ist wichtig, sagt Jesus, dass wir auf unser Herz achten. Er sagt, pass auf dein Herz auf, denn wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Und diese Schätze, jeder hat andere. Vielleicht sind es bei dir Schuhe, ich weiß es nicht. So, bei mir nicht. Aber jeder sammelt Sachen und jeder hängt sich an irgendwas. Und manchmal sind es einfach nur Träumereien. Es kann auch ein Schatz sein, in dem man investiert, seine Zeit und seine Geduld und seine ganze Kraft, wo man manchmal ist es soziale Medien oder irgendwas anderes oder YouTube oder irgendwelche Filme oder Serien, die man dattelt, so oder Spiele. Ne? Ein Schatz ist immer das, was uns wichtig ist und wertvoll, so dass wir uns investieren und anderes zur Seite stellen dafür. Ne? Wie es sagt, so, pass auf dein Herz auf, beobachte einfach dich im Alltag und dann siehst du auch, wo deine Schätze sind. Ja. Hab von Jesus heute gelesen, weil wir sonntags gehen wir durchs Neue Testament, da sind wir gerade bei Lukas, genau. Da habe ich gelesen, dass Jesus hier diesen Aussätzigen heilt und der Aussätzige, Jesus sagt zu ihm, hey, aber pst, so du sagst nichts, geh einfach zum Tempel und lass das bestätigen, dass du gereinigt bist und mach da das Prozedere, was Mose gesagt hat, weil das noch nie passiert ist. Wäre voll das Highlight. Und der Typ erzählt es natürlich jedem und es spricht sich echt rum und auf einmal sind die Massen bei Jesus und der kriegt überhaupt keine Luft mehr zu atmen. Alle wollen ihn hören, was er zu sagen hat für Weisheiten. Na, YouTube halt. Nur halt in live. Alle wollen geheilt werden und so weiter. Alle haben irgendein Anliegen und dann steht halt da und Jesus flieht immer in die Einsamkeit zum Beten. Ganz andere Missionar, als wir Menschen manchmal werden, wenn hier tausende von Menschen ankommen, um über Christus zu hören, so, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht verziehen. Ja, ich schon. Ja, ich wäre als Erster weg, glaube ich. Aber Jesus hatte das gelebt und verstanden, auch die Männer und Frauen Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament, wir haben das so oft gesehen, die waren nicht heiliger als wir, ihr Herz war einfach richtig. Und zwar, ihr Herz hat Gott gesucht im Gebet und in der Anbetung und im Kennenlernen. Und wenn Gott geredet hat, dann auch im Gehorsam. Meistens. Beim anderen weniger. Zum Beispiel Samson oder so. Aber du kannst sehen, das Einzige, was wir brauchen, um Glaubenshelden zu werden, ist unser Glaube an Gott und unsere Liebe. Unser Vertrauen. Dass er wirklich der ist, der ist. Und dass er wirklich Gott ist. Und ihm alles möglich ist. Und das ist schwer. Wir sind halt Menschen, wie wir denken. Wir denken zeitlich begrenzt, weil wir in der Zeit leben, Gott nicht. Für uns gibt es Grenzen, Gott ist grenzenlos. Auch sein Denken ist grenzenlos. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende, sondern es ist alles da und alles sichtbar. Ne? Deswegen ist es so gut, dass wir weise werden. Denn wie Sprüche sagt, das hat der David Sohn geschrieben, der, ihr werdet mal mitkriegen, falls er öfters kommt, ich kann mir keinen Namen merken, ich verwechsle alle. Salomo, danke. Der viel nachgedacht hat. Ne, und irgendwann kam halt zur Erkenntnis, naja, im Endeffekt, die Summe von allem, von der Weisheit und so weiter, ist Gott zu fürchten. Ja. Einfach zu sehen, Mann, der ist echt groß und ich bin nicht klein, na, dann verstecke ich mich lieber dort. Merk mich da. Aber hier waren Juden und die haben Kompromisse gemacht mit ihrem Glauben, mit ihrer Religion, mit ihrem Gott haben sich der Welt zugewandt und oder waren auch noch ein paar Leute dabei, so, die hatten das Herz bei Gott und die lesen wir jetzt, Vers 32b. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, die werden festbleiben und handeln und die Verständigen im Volk, die werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Das sind treue Leute. Das ist eine echt schwere Zeit für die Juden. So wie heute weltweit. Es gab noch nie eine Zeit, wo mehr Christen verfolgt wurden als heute. Man denkt das nicht, weil wir in Deutschland leben, aber es ist so. Und es wird schlimmer. Und die Zeit, die letzten 7 Jahre, diese Trübsalzeit, das die letzte Möglichkeit, dass der Mensch sich nochmal entscheiden kann, die Zeit, wo Gott richtet. Das wird eine sehr harte Zeit für Gottes Volk, für die Juden sein und auch für die Christen, die sich bekehren werden in der Zeit. Ja. Aber Gott ist treu und vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht so, manche von uns schon. Es gibt einfach Zeiten, wo es einfach schwer ist, obwohl man treu ist zu seinem Gott, ne? Wo man bedrängt wird und wo Anfechtung kommt, wo es nicht leicht ist. So, wo man sich verlassen fühlt auch. Aber Gott sagt doch hier zu seinem Volk so im Vers 34, und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Sie werden zwar nicht siegen über diesen Feind, der da kommt, und sie kriegen auch nicht übermäßig Hilfe von Gott, so dass sie sich getragen fühlen dadurch, aber ein wenig Hilfe kriegen sie. Und wir wissen von Jesus, Gott gibt mindestens so viel, wie man braucht. Meistens mehr. Ne? Gott kommt doch spätestens pünktlich. Gott ist nie. Gott kennt uns genau in jeder Situation und er weiß genau, was wir brauchen. Nur wir, die vielleicht im Vertrauen manchmal schwächeln, wir sitzen vor Gott und meckern und jammern und sagen, ich habe zu wenig und das bin zu wenig und warum muss ich das ertragen? Ich denke, auch Hiob ist so ein Bild für diese 7 Jahre, für diese Erdrückung von Gottes Volk. Der sitzt nicht da, weil er Schuld hat, sondern er sitzt einfach da, weil Gott richten wird über den Satan, der im Antichristen steckt, laut der Offenbarung. Ja. Und Gottes Volk muss das aussitzen, so wie Hiob mit seinen Wunden und mit allem, was ihm genommen wurde, obwohl er Gottes treu ist und gottesfürchtig, sitzt er in der Asche und muss ertragen. Ja. Und ich bin Gott dankbar, denn meistens reißt er ihn raus aus irgendwelchen Situationen und Problemen. Aber manchmal muss man halt einfach durchsitzen. Manchmal lässt auch zu, dass wir Wunden kriegen, die wehtun, ne? Wie beim Hiob, diese offenen Wunden, die er mit der Scherbe abreiben, ist egal, war eklig, aber es tat weh, und es war unangenehm, ne? Und dann noch Hiobs letzte Freunde, die noch zu ihm standen, die saßen auch nur drumherum, haben nur die ganze Zeit gesagt, hey, Hiob, du bist ein Sünder, es ist deine Schuld, dass du hier sitzt, tu Buße endlich, ne? Wir haben alle keine Ahnung, wer Gott eigentlich wirklich ist und wie er wirklich denkt und was er wirklich vorhat. Wer könnte Gottes Gedanken verstehen? Keiner von uns. Wir sind einfach nicht dazu fähig. Und deswegen ist halt dieses Geheimnis, wo Jesus sagt, denkt dran, werdet wie die Kinder. Ne? So naiv, glaubend, so einfach annehmend, dass ich einfach da bin und zwar alles zum Guten dient. Ne? Und das ist so schwer, wenn man erwachsen wird. Von daher bete ich für Gott, dass ich geistlich arm werde. Denn er sagt in der Bergpredigt glückselig sind die geistlich Armen. Ja. Weil wenn ich zu ihm komme und einfach nur annehme und einfach nur bitte, dann werde ich auch empfangen. Ja. Die Menschen machen es oft so kompliziert. Wenn du die Bibel richtig liest, dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Ja, aber irgendwie ist das, womit ich zum Beispiel auch oft am meisten Probleme habe. Weil wenn es kompliziert ist, kann ich eine Menge tun und habe das Gefühl, dass ich was tue. Vers 35, auch von dem Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und eine Reinigung, bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und das ist wichtig, ne? Wenn Gott uns durch schwere Zeiten bringt, und das tut er, ne, früher oder später, dann dient das für uns als Prüfung und als Reinigung, als Läuterung. Denn oft erfahre ich erst in der Situation, wo ich auf die Knie muss, wer ich eigentlich wirklich bin. Ja. Ehe ist halt das perfekte Beispiel. Ne. Man gibt sich einfach nur auf den Zeiger ab und zu oder manchmal öfters. Es ist einfach so. Gerade wenn man so dickköpfig ist wie wir zwei. Und es ist schwer, aber würde dort genau das machen, was mir gefällt, und ich genau das, was ihr gefällt, dann würden wir uns auch nicht diskutieren oder eine Haare kriegen oder eine Wolle, sondern es wäre alles Harmonie und easy peasy. Wenn unsere Kinder die ganze Zeit nur hören würden und ruhig wären, wären wir eine absolut harmonische Familie, ne? So wie man sich einen Himmel vorstellt. Aber so funktioniert es halt nicht, denn jeder von uns will sich ausdrücken. Psst, setz dich hin und hör zu. Ne? Und so ist es auch mit Gott und meinem Leben, unserem Leben. Ne? Würde Gott uns jeden Stein von der Seite rollen, so dann würden wir bis in den Himmel kommen, aber unverändert. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Licht sein und heller werden und wir wollen Jesus einfach hören und Jesus verkünden und Jesus Salz in die Welt bringen, diese Wunden heilen, die dort sind von der Sünde. Um das zu tun, muss erstmal ich gebrochen werden und geformt. Ich muss erstmal lernen, was Liebe ist und jetzt zur Liebe werden. Deswegen sei nicht bedrückt oder so, sondern sieh da drin, es dient zur Läuterung und zur Reinigung. Und es wird heiß und heißer und irgendwann bricht es auf und der Dreck ist weg und das Metall ist rein. So. Und Gott hat hier versprochen, dass das passiert, so lange passieren wird, dass Israel in Anfechtung ist und in Bedrückung so, und in diese Läuterung, so, ja, bis Jesus wiederkommt zum zweiten Mal. Die hatten auch noch nie Ruhe. So. Aber das ist doch wichtig, weil die Juden sind das auserwählte Volk, sagt die Bibel. Gottes auserwähltes Volk. So. Und von daher ist diese Bedrückung nötig, so damit sie an ihrem festhalten. Sonst würden sie sich vermischen wie, ja, wie jede andere Religion auch. Das siehst du bei den Christen. Da, wo es den Christen gut geht, ne, da vermischt sich der Christentum mit allem möglichen Gedankengut so, und entfernt sich immer mehr von dem, was Gott eigentlich sagt und denkt. Ne? Und für alle ist es okay. Für mich ist das nicht okay. Ich bin zu Gott gekommen und ich kam aus dem Leben ohne Gott. Und ich habe mich gelebt. Ich habe meinen Namen groß gemacht und habe dafür gearbeitet und getan, so, und es hat mich zerbrochen und kaputt gemacht. Und da ist nichts unter der Sonne, was mich irgendwie wirklich glücklich und zufrieden macht, und zwar in der Seele. Selbst wenn die Momente geklappt haben und mir meine Träume erfüllt wurden oder ich mir erfüllen konnte und die Türen waren offen, und ich habe einiges gesehen und gemacht, trotzdem war ich unzufrieden. Das ist das Schöne, ich kam zu Christus und er gab mir ein neues Leben, hat mich neu gemacht und hat gesagt, hey, ich habe einen Plan für dich. So, ich will dieses Alte überhaupt nicht mehr, auch wenn ich damit oft kämpfe. Aber ich weiß genau, was da ist in der Welt außerhalb von diesem Schöpfer. Und das will ich nicht mehr. So, die, die christlich aufgewachsen sind, hey, ihr seid gesegnet. Ihr seid zwar auch alles Sünder und ja, von Geburt an anscheinend schon berufen, erwählt, dumm zu sein. Und das Arme in der Welt, denn die Bibel sagt, so, das Dumme und das Arme hat Gott erwählt. So, um die Klugen und die Reichen zu zeigen, wer er ist. So, ja, von daher kann man sagen, danke, Herr, für deine Gnade. Vers 36. Und der König, und jetzt geht es um die 70. Jahrwoche, die wir gesehen haben in Daniel. Ich habe vergessen, welches Kapitel das war. Kriegt eine Prophezeiung von 70 Jahrwochen. Das heißt, habe ich total vergessen, ach so, geil. So, jedenfalls die letzte Woche sind, eine Jahrwoche sind 7 Jahre. So, und diese 70. Woche sind die 7 Jahre. Die Christen werden entrückt und dann kommen die letzten 7 Jahre der Menschheit und der Erde hier, so wie wir es kennen. Und der König, ein Bild für den Antichristen jetzt, dieses kleine Horn, was wir gesehen haben. Und der König wird tun, was ihm beliebt und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, das wird ausgeführt werden. Der Antichrist wird ins Blickfeld kommen, sobald wir entrückt sind, so ein, und er wird politischen Einfluss haben, sagt die Offenbarung, so ein, wird immer mehr an Macht gewinnen und an Macht kommen, wird sich in Israel setzen als König der Juden und alles wird gelingen. Keiner kann sich wehren gegen ihn. So ein, und Gott lässt ihn gewähren bis zu einem bestimmten Punkt, so ein, und dann ist aus. Vers 37. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern. Also, es ist interessant, das hebräische Wort ist Elohim. Das heißt, der Antichrist ist ein Jude. Muss ja auch sein, weil Antichrist heißt nicht gegen Christus, sondern wie Christus. Und wenn man die Offenbarung, haben wir schon studiert, so ein Vers für Vers, und da siehst du halt, im Grunde kopiert Satan alles das, was Gott gemacht hat mit Jesus. Er kommt wie Christus in seinem Namen und wird auch die Wunder tun, die verheißen sind für den Messias. Und zuerst werden die Juden noch den falschen Messias annehmen, den wie Christus. Bis er halt sagt, ich bin euer Gott. Und dann werden sie erkennen, dass es nicht ist. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um die, hier steht in der Übersetzung, das ist absolut falsch, noch um den Lieblingsgott der Frauen. Ich wüsste nicht, wer das ist. Aber wenn du im Hebräischen guckst, habe ich heute gemacht so, und dann steht da, jetzt muss ich es noch finden, was habe ich denn hier? Ein X. Das Begehren der Frauen oder Sehnsucht. Ja. Können Zeichen dafür sein, dass der Antichrist homosexuell ist oder dass den Frauen einfach nicht tangieren auf normale Art. Ne? Ist auch sehr spannend. Überhaupt um gar keinen Gott. Also ist ein absoluter Atheist im Endeffekt. Ne? Sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festung verehren. Und der Gott der Festung ist ein Ausdruck für Macht. Eine Festung steht im Hebräischen, das kommt fünfmal jetzt vor, an einen stabilen Ort. Wenn du es so übersetzen würdest, ne, wie es dort steht. Also, er bringt Stabilität, Sicherheit, falsche Sicherheit, menschliche Sicherheit. Und so ein, kommt doch gleich so ein, lest man das mal, ich glaube, es kommt jetzt, oder? Ich bin so froh, wenn Daniel zu Ende ist. Ja. Wird er den Gott der Festung verehren, diesen Gott und seine Väter, diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Das, was stabil ist, das, was gerade da ist, dagegen wird er kämpfen und sein eigenes Reich aufbauen. Und es wird ihm gelingen. Im Grunde kannst du, ich glaube, war das Petrus, Paulus, ich weiß nicht mehr, wo steht der, kann auch sein, dass Johannes ist, aber dass der Geist des Antichristen schon unter uns wirkt, unter der Welt, in der Welt wirkt. Ja. Und du kannst es sehen, dass es immer mehr in die Richtung wächst. In Deutschland, gerade im Osten, sehen wir das ziemlich stark, ne, halt das immer weiter weggeht von einem Gott, der was zu sagen hat, oder einem Gott, der eingreift ins Leben, sondern immer mehr ein Weg gelebt wird und gedacht wird, ohne Gott zu existieren. Und dass man selber Gott ist. Dass man sich Sicherheiten schafft einfach. Dass man auf Reichtum setzt und auf das, was der Mensch kann. Ja, das ist die Vorbereitung für das, wie der Antichrist dann regieren wird und wie die Menschen sein werden. Das Einzige, was sie anbieten werden, ja, wird seine Person, seine Macht sein. Ne? Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wird diesen anerkennt? Dem wird er große Ehre erweisen, er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sich verteilen. Haben wir auch eine Offenbarung gesehen, die Menschen kriegen Zeichen an der Hand oder Stirn. Manche glauben, das ist ein Chip oder ohne den man nicht bezahlen kann. Ne? Und dann wird dieses Bild sein, das redet, das die Menschen sehen. Und wer es nicht anbetet, der wird umgebracht, ja, und verfolgt. Wir sehen, dass der große Verführer kommt und dieses Tier, dass die Leute es anbeten werden, alle. Ja. Wie auch immer das dann aussieht, ich meine, ich habe so viel gelesen, was die Menschen sich vorstellen und die Offenbarung auslegen. Ganz ehrlich, ich denke mir, das ist eine Sache, wir werden es dann sehen, wenn wir noch da sind. Ja. Ich hoffe und glaube, dass die Entrückung vorher ist. Also wie auch immer, werden wir es uns von oben angucken. Ja. Aber das hört sich. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land Israel kommen und viele werden unterliegen. Haben wir schon alles gesehen in den letzten Wochen, so der König des Nordens, oder vielleicht erstmal, weil ihr steckt jetzt da nicht so drin, die Ausgangssituation. Es gibt eine Stadt Israel, es gibt einen König über diese Stadt, das ist der Antichrist. Der Antichrist hat eine feste Allianz mit dem Römischen Reich, da leben wir drin, das Europa, das wiederhergestellte Römische Reich. Da haben wir gesehen, die Reiche mit den Füßen. Und ich habe eine Sauklaue. Naja, gut. Und hier kommen drei Personen aufs Spielfeld. Einmal der König des Nordens, das ist Ägypten. Das haben wir schon gesehen in Daniel 7. Dann dieser König des Südens, das ist, Süden ist Ägypten. Der König des Nordens ist Syrien und Babylonien. Und die dritte Person hier ist dieser Antichrist, dieser freche König, ne, der sich über alles erhebt. Und wir haben gerade gelesen, der König des Südens kommt und kämpft gegen ihn, der König des Nordens kommt und die zwei Könige, die sich immer verkriegt waren, kommen und ziehen zusammen los, um gegen diesen neuen, Anführungszeichen, König der Juden zu kämpfen. Ja. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte hier, weil Rom jetzt sich noch mit einmischt, und das kannst du sehen in der Offenbarung, dieses Armageddon, ja, wie auch immer das ausgesprochen wird im Hebräischen, ist mir egal, aber dieser Ort, wo die ganze Welt zusammenkommt, ne, die ganzen Armeen von den großen Reichen, wo Syrien kommt und Babylonien und das Römische Reich kommt und wer auch immer da noch alles mitspielen mag, um gegen Israel zu kämpfen. Ne. Und Gott kommt rein und hält diese Schlacht auf und sagt im letzten Moment, lass ich nicht zu. Und dann kommt das große Gericht. Jesus kommt. Ne. Es wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seine Hand entfliehen. Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Das sind die Stämme, die Israel daran gehindert haben, nicht geholfen haben. Die gesagt haben, durch unser Land geht ihr nicht, als sie von Ägypten durch die Wüste ins weiße Land gegangen sind. Das sind Freundinnen. Ne? Nicht von Israel. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und der Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er großer Wut aufbrechen und viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Ja. Kurz gesagt, Er sieht über Ägypten, nimmt Ägypten ein, und hört aber Gerüchte vom Norden her und vom, was war's, Osten? Nee, doch, von Sachsen oder so. Hört er halt Kriegsgerüchte, ne? Dass die Armeen kommen. Die werden kommen, um gegen ihn zu kämpfen, weil er einfach mehr und mehr Macht gewinnt. Und hier steht dann, er wird sich zurückziehen und sein Zelt, sein Lager haben, so zwischen, ja, dem Mittelmeer und dem Tempel, also bei Jerusalem. Dort werden seine Truppen sich lagern und dort beim Hamageddon, heißt so, oder? Hamageddon? Ja. Da wird dann der Punkt sein, wo alles sich zusammenfindet. Spannend. Der falsche König der Juden. Mann, ich bin froh, dass Jesus kommt und dass er. Ich meine, wir lesen das alles und wir sehen, wie krass alles gerade sich verändert und in komische Bahnen kommt. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen hier durch Daniel, dass Gott schon alles weiß. Dass er schon alles vorher gesagt hat. Jesus hat gesagt, hey, es werden Kriegsgerüchte noch und nöcher geben, weltweit Hungersnöte, Seuchen und so weiter. Und wenn das alles passiert, hab keine Angst. Es muss passieren. Ich meine, alles steht für uns bereit, und das ist schön. Ich kann mich beruhigen. Die Welt wird kranker und krasser vielleicht, kaputter, aber ich kann ruhig vor meinem Gott sitzen und sagen, ja, es muss passieren. Weil jeder, der es geschnackelt hat, der freut sich und der betet so, Herr, komm bald. Ja, das ist der Moment, wo alles bereinigt wird. Und Kapitel 12, ich will euch das jetzt nicht antun, aber das ist ganz klein und ich habe ganz wenig dazu zu sagen. Ich mache es jetzt einfach, weil ich möchte echt nächste Woche mit Daniel fertig sein. Und wenn es länger dauert, dann ja, ist das halt so und kommt halt nie wieder. Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael, und den haben wir schon gesehen, es gibt zwei wichtige Engel, die für Israel kämpfen, und sich im Kapitel 10 war das, glaube ich, ins Weltgeschehen richtig mitwirken bei den Königen. Das ist einmal Michael, der Erzengel, und Daniel. Ne? Die zwei waren hier schon Gabriel. Und Daniel war der kleine Prophet hier. Ne? Da haben wir schon gesehen, wie die kämpfen für Israel und sich abwechseln und dass er hier die Nachricht kriegt. Und dieser Michael, der wird es denn sein, der aufsteht und der kommt, wenn die Zeit gekommen ist und den Satan einfach nimmt und einfach an eine Kette packt und einfach ins Loch wirft. In 1000 Jahre Gefangenschaft. Ne? Dass wir 1000 Jahre unsere Ruhe haben mit Christus. Ist ein mächtiger Engel. Ja. Und Luzifer ist der mächtigste Engel, den Gott je geschaffen hat, und auch der schönste steht da irgendwo. Aber im Endeffekt, er kann nichts tun. Ja. Und auch da können wir einfach sagen, Mensch, wenn schon ein anderer Engel einfach kommt, und Satan muss gehorchen und folgen, dann muss ich noch weniger fürchten oder mich vom Bösen fürchten, dass mich das Böse überwindet, oder die Dämonen oder sonst irgendwas, wenn ich an meinen Christus glaube und ihm nachfolge, ne, dann wie viel stärker ist er? Ich meine, wir müssen Respekt haben vor den Engelwesen, und wer das nicht tut, steht irgendwo, ist ein Tor, selbst, ich glaube, das war Michael oder Gabriel? Ich glaube, Michael, ja, einer von den beiden, wo steht dass selbst, nennt man einfach Michael, selbst Michael hat es nicht gewagt, sich mit Satan zu streiten, als die irgendeine Krise hatten, ich weiß nicht, was da für ein Problem war, um den Leib von Mose haben sich gestritten, genau, ne? Sondern er hat nur gesagt, Gott richte dich. Ja. Weil selbst wenn so ein Typ, der stärker ist als wir Menschen, so ein Respekt hat, ne, und nicht lässt dazu, dann tue ich das erst recht nicht. Weil erst bin ich ein Firmpimp. Ne? Ich bin Staubkorn, das zum Leben erweckt worden ist. Aber ich brauche mich nicht zu fürchten, denn ich weiß, wer für mich kämpft. Wir wissen, wer auf unserer Seite steht. Von daher, lass uns klug sein und unseren Schutz und unsere Weisheit bei Gott suchen. Jedenfalls, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, diese 7 Jahre, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Haben wir auch gesehen, Offenbarung, dieses Buch des Lebens. Da stehen auch wir drin. Yay. So. Und das Coole ist, wer da einmal drin steht, der kann nicht mehr rausradiert werden. Noch besser. So. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, die werden aufwachen. Das sieht man auch in der Offenbarung dann, dass die Toten wieder lebendig werden. So wie Jesus, der als er am Kreuz gestorben ist, so ist auch der Boden aufgerissen, steht da, und dann sind die Toten auferstanden, sind irgendwie da durch die Stadt, was auch immer die da gepredigt haben oder getan haben. Ne? Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, die werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jetzt werden wir sehen, in den letzten Moment dann geht der Himmel auf, Jesus kommt da und schon sind alle vom Thron. Und dann kommt das Gericht. Wir gehen durchs Feuer und manche von uns kommen da raus wie durchs Feuer gegangen, wie auch immer das aussieht. Andere haben sich, waren clever hier unten und haben sich Schätze gesammelt, so die nicht verwesen, und haben ihr Talent eingesetzt, und ja, die kommen halt ein bisschen reicher daraus und strahlender, ne? Aber, und wir gehen dann an den Ort, wo Gott ist, ewig, und das ist gut. Aber die anderen halt, die Christus nicht angenommen haben als Lösegeld, ja, die müssen ins Gefängnis. Und der schlimmste Knast, was dem Tod gleicht, so einen ewigen Tod, ist der Ort, wo Gott nicht ist. Ja, all das, was wir Menschen doch noch lieb haben und suchen, ob wir nur glauben oder nicht, all das ist das Schöne, was Gott ausmacht. Stell dir einen Ort vor, wo du das Licht rausnimmst. Das ist dunkel. Da wird auch nichts anderes passieren. Ja.
Hallo, hast du gehört? Die Uhr geht nach.
Ja, das ist egal.
Jo.
Aber dank dir. Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Ja, wir werden Sternchen, wie auch immer das gemeint ist. Vielleicht leuchten wir wie Mose. Vielleicht werden wir auch Glühwürmchen. Wir kriegen neue Leiber. Jedenfalls möchte ich glänzen, das weiß ich. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne. Immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes, und viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere an jenem Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers des Flusses stand. Das Jesus haben wir schon gesehen, ne, und die zwei Engel. Ja, wie lange wird es denn dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen bekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel hob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten, deine halbe Zeit. So, jetzt kommen diese letzten 3,5 Jahre. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes verendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, ja, mein Herr, was wird denn das Ende von diesen Dingen sein? Und das ist krass, weil, ich meine, das ist ein Mensch und der ist gerade vor Gott und sieht die Herrlichkeit aber es ist so eine Vertrautheit da. Daniel war ein Mann, der von der ganzen Zeit, ich weiß nicht, wie es war, wie er drauf war, vor der Gefangenschaft von Babylon. Ja. Ob er da auch schon so treu im Herzen war oder ob es erst wurde, als er gesehen hat, Mist, die Prophezeiung ist wirklich erfüllt. So, und jetzt kommen 70 Jahre Knast hier in Babylon. Weiß nicht, aber es war ein Mann, der egal wer da war und was da kam und ob seine Genossen mitgemacht haben oder nicht so, es war ein Mann, der gesagt hat, so, ich bleib meinem Gott treu ohne Kompromiss. Ja, dann werf mich in eine
Ja.
Löwengrube. So
Warum?
ein.
Mal.
Und er kommt und erkennt seinen Gott, so wie Daniel, David. Wir werden das sehen, jetzt gehen wir wieder durch Psalmen, denke ich. Und ich finde es schön, einfach diese Gebete zu sehen. Da betet ein Mann zu Gott. Und du siehst einfach, wie gut er Gott kennt. Der hatte nicht die Bibel oder große Gottesdienst wie wir, sondern er kennt seinen Gott durch die Zeit im Gebet, durch das Nachsinnen, was er gehört hat von den Schriften, die zu seiner Zeit da waren. Ja. Du siehst die Vertrautheit, wie er kommt und mit Gott redet. Und das ist die Vertrautheit, die Daniel hat. So wie die Jünger bei Jesus. Da war oft der Moment so, wo Jesus irgendwas sagt oder irgendwas lehrt, und die Jünger sitzen da, im Nachhinein dann, Jesus, ich habe nicht verstanden, was meinst du? Kannst du mir das nochmal erklären? Ne? Dann hat Jesus andere Wort genommen. Der Weise lässt sich unterweisen, ne? Der Dümmer, der hört nicht zu. Und das ist eben das Schöne, ich muss hier nichts verstehen, aber das, was ich verstehen muss, das kann Gott mir zeigen. Und es gibt so viele Fragezeichen in unserem Leben, wer wirklich weise ist, der geht zu Gott und sagt so, ja, ich verstehe es nicht, aber bitte sag's mir nochmal, erklär's mir. Die besten Momente im Gebet ist die Zeit, wenn man im Zwiegespräch ist mit Gott. Wir haben einen lebendigen Gott und er will nicht schweigen. Schade, dass so wenig Menschen glauben, dass er wirklich noch redet. Da hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, wir sind gleich fertig versprochen, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, ja, geh hin, Daniel, denn diese Worte, die sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen, die werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen, die werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Und hier ist was, was man nirgendwo erklärt von der Bibel, nicht nochmal erwähnt wird. Wir wissen immer nur, es sind zwei Hälften, 3,5 Jahre, 3,5 Jahre sind 7 Jahre, 7 Jahre sind, ich habe es mal aufgeschrieben, 1260 Tage. Ja. Aber die zweite Hälfte in der Trübsal, wo der Antichrist kommt, baut den Tempel für die Juden, alle hypen, so endlich haben wir wieder unseren Gottesdienst, und der setzt dann aber zum Schluss diesen Gräuel rein, der gegen Elohim ist, und sagt, ihr betet nicht Jahwe an, sondern ihr betet mein Gottesdienst an mich, mein Denken. Und wo die Juden dann, Mann, nee, das ist nicht Gott, das ist nicht mein Messias, das ist nicht der, auf den wir gewartet haben, sondern das ist ein Lügner, ein Betrüger. Und dann kommen die letzten 3,5 Jahre. Und die sind hier, sind, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, ja, ne? 30 Jahre mehr. 30 Tage. Länger. Und dann kommen nochmal 1335 Tage, und da muss es richtig heftig sein, wohl dem, der aussah, bis 1335 Tage sind, das sind nochmal 45 Tage mehr. Also die zweite Hälfte dauert 75 Tage. Länger, als ich dachte. Das ist interessant. Eigentlich auch nicht, aber irgendwie schon. Ne? Weil was passiert denn da? Warum 75 Tage? Das sind 2,5 Monate. Warum macht Gott die Zeit da länger? Ist das die Zeit, die er vielleicht braucht für das große Gericht dann, wo die Leute dann geklärt werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das heute versucht nachzulesen und ich habe echt viele Meinungen gefunden und ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und Gott hat mir keine Vision gegeben, von daher lasse ich es so stehen. Und fertig. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Jesus sagt zu ihm so, hey, darfst jetzt sterben, bist alt genug, hast deinen Job getan, mit dem letzten Punkt hier hast du das vollbracht, was ich getan habe, was ich von dir wollte. Und keine Angst, du gehörst mit zu meiner Gruppe, ich hol dich wieder. Daniel zu Ende. Die erste Hälfte war echt spannend. Die zweite auch. Ja, und ich finde es so krass, einfach zu sehen, dass du wirklich alles erfüllt hast, was du da gesagt hast. Und du wirst genauso auch das erfüllen, was noch nicht erfüllt ist hier. Worauf wir noch warten, was wir beobachten. Und die Zeichen, die sind sichtbar und werden immer schneller. Und ja, du bist ein Gott, der treu ist, der dir, du bleibst dir selbst treu und du bleibst uns treu. Und dafür danken wir dir. Bei dir ist Sicherheit. Ja, und selbst wenn es mal schwer wird und wir durch diese Betrübnisse müssen, dann wissen wir trotzdem, dass unsere Hilfe ganz nah ist, dass wir die bei dir finden. Ja, danke, dass wir uns nicht fürchten müssen vor nichts und niemanden, sondern dass ja, wir ausharren können in Dankbarkeit und in Ruhe und im Frieden. Herr, ja, lehre uns das Beten, sodass wir auch da Kraft finden und dass ja, es uns zur Stille führt vor dich. Ja. Pass auf uns auf, dass wir nicht auf falsche Wege kommen. Bewahre uns da vom Bösen. Du kennst unsere Herzen und wie schwach wir sind. Und so oft jagen wir einfach den falschen Sachen hinterher, weil sie leuchten. Und da ist es nur mehr Schein als Sein. Ja. Aber du hast mich noch nie enttäuscht. Und ich bitte dich, lass uns leuchten. Benutze uns in diese Welt, um dein Licht zu sein, um zu strahlen, damit die Menschen eine Chance haben und erkennen, dass es noch was anderes gibt. Als das, was sie hören und lernen. Gerade in der heutigen Zeit, ja. Gib uns da Mut. Ich danke dir. Amen.